Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Gottes Wort für den heutigen Sonntag, Kantate, steht in Lukas 19, die Verse 37 bis 40. Und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen: Gelobt sei der, da kommt, der König in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete aber und sprach: Ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Jesus Christus, das ist dein Wort für uns heute an diesem Sonntag. Mach uns jetzt bitte still und rede du. Amen. Müssen die Steine jetzt schreien heute Morgen? Wir dürfen ja nicht singen und das fällt uns schwer. Und vielleicht ist es Ihnen ja heute auch schon oder in den letzten Sonntagen schon so passiert, dass Sie versehentlich mit eingestimmt sind, wenn das Singteam losgelegt hat. Müssen die Steine jetzt schreien? Ganz so weit ist es nicht, denn wir dürfen unser Lob aussprechen, wir dürfen es hinaussprechen. Mit der Maske vielleicht müssen wir etwas lauter sprechen, vielleicht auch ein wenig schreien. Aber wir verschweigen das Lob Gottes nicht. Wir dürfen unseren Gott loben, so wie das damals die Jünger taten, als sie mit Jesus nach Jerusalem kamen. Unser Text heute Morgen, er ist Teil des Einzugs, der Geschichte des Einzugs von Jesus nach Jerusalem. Jesus nähert sich mit seinen Jüngern der Stadt. Er schickt zwei seiner Jünger voraus. Sie sollen ihm einen Esel bringen. Jesus setzt sich auf das Tier. So reitet er hinab in die Stadt. Die Jünger bereiten ihre Kleider vor ihm aus. In dem Moment, da setzt unser Text ein, als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten. Die Jünger, sie preisen Jesus über dem, was sie mit ihm erlebt haben. Und vielleicht dachten auch sie: Endlich dürfen wir das, endlich müssen wir uns nicht länger zurückhalten. Denn in Galiläa, wo sie mit Jesus unterwegs waren, wo sie so viele Wunder gesehen hatten, da hatte sie Jesus immer wieder zum Schweigen verdonnert. Sie sollten über seine Wundertaten still sein. Doch jetzt, als sie zum Passafest nach Jerusalem kommen, da dürfen sie Jesus loben, da dürfen sie Jesus endlich loben, da jubeln sie ihm laut zu. Und Jesus bestätigt das ausdrücklich. Das Lob ist okay, das Lob muss sein, es muss hinausposaunt werden. Der Name von Jesus und seine großen Taten müssen allen erzählt werden, jeder muss es hören. Und würden die Menschen schweigen, dann würden die Steine schreien. Warum jetzt auf einmal dieses Lob? Warum sollten die Jünger bis vor kurzem schweigen und jetzt in Jerusalem, da sollen sie Gott ehren, singen. Die Jünger jubeln Jesus vor den Toren Jerusalems zu, so wie man nur einem König zujubelt. Sie feiern ihn als ihren König, der seine Herrschaft antritt. Mit ihrem Lobrufen, da wollen sie den Menschen die Augen für Jesus öffnen, uns für Jesus die Augen öffnen. Denn ihre Jubel, das sind keine spontanen Worte. Die Jünger dichten keine neuen Lieder. Sie greifen auf Texte aus dem Alten Testament zurück, zitieren bekannte Lieder. Da ist zum einen die Ankündigung des Propheten Zacharja: Freue dich sehr, Tochter Zion, brich in Jubel aus, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er. Er ist arm und reitet auf einem Esel, einem jungen Esel, geboren von einer Eselin. Dann werde ich die Streitwagen aus Ephraim beseitigen und die Schlachtrosse aus Jerusalem. Wenn die Waffen des Krieges zerbrochen sind, wird euer König Frieden stiften unter den Völkern. Seine Herrschaft reicht von einem Meer bis zum anderen und vom Euphrat bis an die Enden der Erde. Mit ihrem Lob, da identifizieren die Jünger Jesus als diesen Friedenskönig aus Sacharja 9. Jesus ist dieser eigenartige Friedenskönig, der seine Herrschaft nicht auf Macht und Gewalt gründet. Er kommt arm daher, unscheinbar, ohne die typischen Insignien der Macht. Und doch hegen die Jünger große Hoffnungen auf Jesus mit seiner Herrschaft, die jetzt anbricht. Sie rechnen fest damit, dass er den Frieden durchsetzen wird. Nach all dem, was sie in Galiläa in den letzten 3 Jahren mit ihm erlebt hatten, erwarteten sie Großes von ihm in Jerusalem. So breiten sie ihm diesen triumphalen Empfang in Jerusalem, jubeln ihm ausgelassen zu. Doch es ist nicht allein diese Ankündigung aus Sacharja 9, die die Jünger inspiriert. Es ist vor allem Psalm 118, genau genommen Vers 26, gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Wer den Jüngern damals zuhörte, dem war sofort klar, wer hier bejubelt wird. Diese Sätze aus Psalm 118, sie wurden damals auf den Messias bezogen, den Messias-König, auf den sie schon so lange und so sehnsüchtig warteten, auf den Retter, den Gott versprochen hatte, der da kommt. Im Hebräischen ist das ein einziges Wort. Das war damals ein Ehrentitel, eine Umschreibung für den Erlöser. Und so zeigt der Jubel der Jünger, so zeigt der Jubel der Jünger allen, der Retter ist da, seine Herrschaft bricht an. Verpasst nicht, was geschieht. Seid mit dabei, jubelt mit. Und dann greifen die Jünger ein drittes Lied auf. Ein Lied, das die Jerusalemer damals noch nicht kannten, aber das sie wahrscheinlich kennen. Ein Lied, das wir schon oft gehört haben, aber wohl selten im Zusammenhang des Einzugs von Jesus in Jerusalem. Friede im Himmel, Ehre in der Höhe. Kennen Sie diese Worte? Das sind die Worte, die die Engel anstimmen. Das Lied, das die Engel in der Nacht von Bethlehem über den Hirtenfeldern von Bethlehem anstimmen. Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Ehre in Gott, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. In der Nacht von Bethlehem, da war es die Menge der Engel, die so Gott lobten. Jetzt vor Jerusalem, da ist es die Menge der Jünger. Die Jünger, sie greifen diese Worte der Engel auf. Sie wiederholen das Lob öffentlich. Dabei fassen die Jünger die Worte der Engel ein wenig zusammen, so wie wir das auch tun, wenn wir dichten. Dann wird es manchmal etwas holzschnittartig. Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Die Jünger sagen nicht, wem die Ehre gilt. Sie lassen auch aus, wer vom Frieden profitiert. Sie dachten wohl, das versteht sich von selbst. Das macht es uns etwas schwerer, dieses Lob zu verstehen. Doch der Vergleich mit dem Lobgesang der Engel, der zeigt, die Ehre gilt Gott. Gott gebührt die Herrlichkeit, dem Vater und dem Sohn, den der Vater sandte. Der Friede, er kommt uns Menschen zugut. Der Friede Gottes, der im Himmel herrscht, soll auch uns Menschen umgeben. Gott zeigt seine Herrlichkeit gerade darin, dass er auf der Erde seinen himmlischen Frieden anbrechen lässt. Gott zeigt seine Ehre gerade darin, dass er unter uns Menschen sein Shalom um sich greift. Das Kind in der Krippe bringt diesen Frieden. Jesus, der jetzt in Jerusalem einzieht. Deshalb muss der Jubel sein. Gott kommt zu seinem Ziel. Die Jünger, sie hatten das verstanden. Ihre Jubelrufe fassen zusammen, was sie von Jesus erwarten. Ihr Lob drückt die geballte Hoffnung aus, die Jesus in ihnen weckte. Die tiefe Sehnsucht nach Hilfe, nach Rettung, nach Erlösung. Ihre Jubelrufe spiegeln die erwartungsvolle Vorfreude. Jetzt ist es endlich soweit. Der König ist da. Gottes Friedensreich bricht an. Und Jesus stimmt diesem Lob zu. Den Pharisäern, die den Jubel unterbinden wollen, entgegnet er: Wenn meine Jünger schweigen werden, wenn sie schweigen müssen, dann werden diese Steine da schreien. Das Lob muss sein. Es gilt dem König Jesus. Der Jubel öffnet uns die Augen für ihn. Für Jesus, der im Auftrag Gottes kommt, der den Frieden bringt. Und doch liegt über dem Einzug von Jesus in Jerusalem eine eigenartige Stimmung. Vielleicht eine Spannung, denn nur wenige Augenblicke später, noch bevor Jesus die Stadt erreicht, da bricht dieser Jubel ab. Jesus weint plötzlich. Und als er nahe hinzukam und die Stadt sah, so berichtet uns Lukas, da weinte Jesus über die Stadt und sprach: Wenn doch auch du erkannt hast, was an diesem Tag was zum Frieden dient, aber nun ist's vor deinen Augen verborgen. Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall um dich werfen, dich belagern, dich von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleich machen samt deinen Kindern in dir und keinen Stein auf den anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du besucht worden bist. Gerade eben hörte man noch die Jubelrufe, die Freudenschreie und im nächsten Moment, wie Jesus weint, wie Jesus um Jerusalem trauert, er der Stadt ihre Zerstörung voraussagt, eine Zerstörung, die keinen Stein auf dem anderen lassen würde. Wie passt das zusammen? Die Jünger, sie rühmen Jesus über dem, was sie mit ihm erlebt haben. Sie ehren Jesus aufgrund seiner Wunder. Lukas hält das ausdrücklich fest. Sie huldigen ihrem Messiaskönig, von dem sie erwarten, dass er jetzt mit seinen Wundertaten erst so richtig loslegt. Jesus akzeptiert dieses Lob. Er sagt: Ja, ich bin dieser Wundertäter. Aber dann stellt er umgehend klar, es kommt ganz anders, als ihr erwartet habt. Der Friede, den ich bringe, der ist ein anderer. Ich errichte kein Reich, so wie das mein Vorfahr David tat. Und damit das seine Jünger und auch die Bewohner der Stadt verstehen, erzählt Jesus ihnen kurz darauf das Gleichnis von den bösen Weingärtnern. Wir haben es gerade in der Schriftlesung gehört. Es folgt unmittelbar, nachdem Jesus im Tempel war, ein Gleichnis, in dem Jesus ankündigt, was ihm bevorsteht. Schon bald, da wird er endgültig abgelehnt werden und sterben. Und jetzt ist es Jesus, der auf Psalm 118 zurückgreift. Mit Vers 22, da begründet Jesus, warum er abgelehnt wird. Erklärt er, warum er sterben muss. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden. Jesus macht deutlich: Ja, ich bin dieser Messiaskönig, aber ich komme, um zu sterben. Ja, ich werde gekrönt, aber mit einer Dornenkrone. Mein Thron, der ist kein samtener Sessel, sondern das Kreuz. Ich rette, indem ich sterbe. Ich regiere, indem ich den Vater bitte: Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist der Weg, der zum Frieden führt für Jerusalem und uns. Jesus bringt uns zu Gott. Er tritt beim Vater für uns ein. So wird Friede in unserem Leben. Friede zwischen dir und deinem Schöpfer. So gibt es Versöhnung zwischen Gott und dir. So verlieren Sünde und Tod ihre tödliche Macht über uns. So kann ich dir, sagt Jesus, immer und überall nahe sein, denn ich bleibe nicht tot, sondern ich stehe vom Tod auf. Der König, der dies ermöglicht, er zieht in Jerusalem ein. Ihm gebühren das Lob und die Ehre und die Herrlichkeit. Er bittet uns, er bittet sie, mich, um unser Lob. Denn wenn wir Gott loben, da schwingt das Bekenntnis mit: Du, Jesus, bist mein König. Da klingt das Vertrauen mit: Du bringst mir den Frieden mit dem Vater im Himmel. Darum stimmen wir in das Lob mit ein und schweigen auch in diesen Corona-Tagen nicht. Wir streichen nicht einfach die Lieder aus unserem Gottesdienstablauf, aus unserer Liturgie, sondern sprechen die Texte miteinander. Jesus bringt uns Menschen den Frieden mit Gott. Darum loben wir unseren Gott auch öffentlich, bezeugen ihn, bringen ihn ins Gespräch, verschweigen seinen Namen nicht, sondern machen ihn bekannt, sagen es anderen, warum er für uns so wichtig ist und auch für sie, laden dazu ein, Jesus zu vertrauen, ihn zu loben. Die Jünger damals, sie greifen bei ihrem Lob auf biblische Texte zurück. Die Zuhörer, die Menschen damals, sie kannten diese Texte, Sacharja 9 und Psalm 118, sie verstehen sie. Heute ist das vielfach anders. Wir verstehen das, was da passiert, nicht ohne weiteres. Wollen wir heute Jesus loben, so loben, dass auch Nicht-Christen das verstehen und auf Jesus aufmerksam werden, dann müssen wir im Blick auf unsere Wortwahl das berücksichtigen. In einer Sprache sprechen, die auch andere verstehen. Unsere Sprache, auch unsere Loblieder müssen alltagstauglich sein. Die Jünger, sie loben Jesus, als er in Jerusalem einzieht. Doch kurz darauf, da verstummt ihr Lob. Jesus weint. Jesus spricht von seinem Tod. Er geht den Weg des Dienens und des Leidens, nicht des Herrschens. Die Jünger, sie verstummen. Und auch wir, weiß nicht, ob uns immer das Lob so leicht fällt, ob uns immer zum Loben zumute ist, Ihnen heute Morgen zum Loben zumute ist. Darum eröffnet uns die Bibel auch andere Worte des Gesprächs mit Gott, andere Worte des Gebets. In der Bibel, da entdecken wir, wie Menschen zu Gott flehen, wie sie ihre Verzweiflung geradezu hinausschreien, Gott ihre Not klagen. Und auch im Psalm 118, da geht dem Lob die Bitte voraus. Die anderen Evangelien, sie berichten, dass die Jünger beim Einzug in Jerusalem noch etwas anders riefen. Ebenfalls Worte aus Psalm 118. Hosianna, o Herr, hilf doch. O Herr, lass wohl gelingen. Erst danach folgt das Lob. Es sind gerade die Psalmen, die uns Worte leihen für schwere Zeiten. Es sind die Psalmen, in denen wir für die ganz unterschiedlichen Gefühlslagen unseres Lebens wiederfinden können, die uns helfen, uns und unsere Situation vor Gott zu bringen, ganz so, wie es die Jünger beim Einzug in Jerusalem taten. Dabei führen uns viele Psalmen einen Weg. Sie nehmen uns mit auf den Weg von der Bitte zum Lob, von der Klage zur Anbetung. Viele Psalmen verbinden Hilfeschreie mit dem Lob Gottes. Die Klage und die Bitte, sie sind geistlich elementar, sie sind geistlich wichtig. Sie verbinden unsere Lebenswirklichkeit mit Gott. Es ist geistlich geradezu gefährlich, die Klage zu überspringen, wenn ich in Not oder Anfechtung stecke. Und doch bleiben die Psalmen nicht bei der Klage stehen. In den Klagepsalmen, da geht Gott mit uns einen Schritt weiter. Er begegnet uns in diesen Texten und nimmt uns dann doch mit hinein in das Lob. Denn auch das Lob, das ist wichtig für uns. Wer klagt, wer bittet, der bleibt bei dem stehen, was er für richtig hält. Wer klagt oder bittet, der geht von sich und seiner Welt aus. Wer lobt, der geht von Gott aus. Wer Gott rühmt, der ist offen für Gott und sein Handeln. Der bleibt offen für Gott und das, was Gott tut. So bittet auch der, der lobt. Auch das Lob sehnt sich nach der Veränderung der Welt, die dem Lob widerspricht. Doch wer Gott preist, der lässt Gott alles offen. Der vertraut darauf, Gott weiß, was er tut. Gott wird es richtig machen. Was kommt, das muss mir zum Besten dienen. Als die Jünger Jesus vor Jerusalem loben, da sind sie noch nicht so weit. Da schauen sie mehr auf sich selbst als auf Jesus. Ihr Lob gründet in den konkreten Erwartungen, die sie an Jesus haben. Es wurzelt in den Nöten, die sie als drängend empfinden und die Jesus wenden soll. Doch als Petrus Jahrzehnte später seinen zweiten Brief schreibt, da entdecken wir etwas anderes bei ihm. Da hat sich etwas verändert. Gleich zu Beginn seines Briefes, da schreibt er: Ich wünsche euch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernt und dadurch in immer größerem Maße Gnade und Frieden erfahrt. Ob wir wirklich Frieden erleben, das hängt davon ab, ob wir Jesus kennen, wie gut wir ihn kennen, ob wir ihm vertrauen. Dann entdecken wir, der Friede, den Jesus bringt, das ist kein Friede dieser Welt. Es ist nicht unbedingt ein Friede, der uns vor Not und Schwerem bewahrt. Ja, er kann auch in die Tiefe führen. Doch es ist der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft. Der Shalom, der weiter reicht als unsere Vorstellungskraft. Der all unser eigenes Planen mit und für unser Leben. Der unsere Gedanken für unsere Zukunft übersteigt. Denn es ist der Friede von Gott und mit Gott. Und wann immer wir Gott loben, gerade auch dann loben, wenn uns unser Herz zerbricht, da legen wir ganz bewusst unsere Zukunft in Gottes Hand. Ja, es gibt Zeiten in unserem Leben, da fällt uns das Lob schwer. Da finden wir keine Worte, die Gott ehren. Da bestimmen die Klage und die Bitte unsere Gebete. Und das darf und das soll so sein, denn nur so finden unser Leben und Gott zusammen. Wenn ich nicht mehr weiter weiß und enttäuscht von jemandem bin, einem Freund, einem Menschen, weil er mir nicht hilft, und ich ihn dann doch nur lobende Worte für ihn finde, dann heuchle ich doch, dann bin ich nicht ehrlich. Vor Gott muss keiner von uns heucheln. Gott freut sich, wenn wir ihm ganz ehrlich im Gebet sagen, wie es um uns steht und wie es uns geht. Und doch freut sich Gott, wenn wir auch in solchen Zeiten ihn loben und ehren, uns ihm damit anvertrauen. Dazu hat er uns gerade die Psalmen gegeben. In ihnen leiht er uns Worte. ja auch schweren Tagen standhalten. Worte der Klage, die dann ins Lob münden. Denn viele Psalmen, sie verbinden die Klage mit dem Lob, sie setzen mit der Klage ein, spiegeln so die Situation wider, in der wir vielleicht stecken. Sie übergehen nicht das, womit wir zu kämpfen haben. Sie geben uns Worte, um unsere Hilflosigkeit hinauszuschreien und sie Gott hinzulegen, Gott zu bitten, doch endlich einzugreifen. Doch diese Psalmen bleiben da nicht stehen. Sie gehen über in das Lob Gottes. Sie leiten über in das Rühmen des Gottes, der um uns und unsere Not weiß. Sie ehren Gott und überlassen es letztlich ihm, das zu tun, was sein Wille ist. Wer Gott preist, der vertraut sich ihm an. Ihm, der mich liebt und das Beste für mich will. Ihm, der unser guter Hirte ist und sie in seiner Treue führt. Ihm, der besser als wir selbst wissen, der besser als wir selbst weiß, was gut, ja zielführend für unser Leben ist. Darum lade ich Sie ein, jetzt ein, mit in das Lob unseres Gottes einzustimmen. Nun danket alle Gott. Dieses Lied singen wir jetzt nicht, aber wir sprechen es miteinander, die Strophen 1 und 2. Und anschließend singt unser Singteam uns die dritte Strophe. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.